Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute spreche ich mit Daniel Bornkessel. Hallo.
Hallo.
Heute reden wir über die EU-Datenverordnung und was das für den Vendor-Login bedeutet. Also was muss ich tun, wenn ich den Cloud-Anbieter wechseln möchte? Daniel, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben.
Genau. Ja, mein Name ist Daniel Bornkessel. Ich bin Senior Consultant, schon verrückte 10 Jahre bei InnoQ. Meine Hauptthemengebiete sind Infrastruktur, Cloud, also DevOps im weitesten Sinne, DevSecOps und auch Continuous Integration und Continuous Delivery. Ich habe im Sommer einen Artikel über EU Data Act oder EU Datenverordnung geschrieben, weil wir bei InnoQ ein Tech-Briefing geschrieben haben über digitale Souveränität. Können wir vielleicht auch hier verlinken. Mhm. Und ich habe 2 Wochen die Ehre gehabt, den Chefredakteur zu vertreten, der damals im Urlaub war. Und da habe ich mich überhaupt mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt. Und ein Kollege hat mich auf den EU Data Act aufmerksam gemacht und hat da gesagt, dass Unternehmen wie AWS die Exit-Kosten extrem senken müssen, beziehungsweise das umsonst machen müssten. Das habe ich ihm nicht geglaubt, habe mir das durchgelesen und er hatte natürlich recht. Und dann habe ich gedacht, interessantes Thema, da kann ich auch mal einen Artikel drüber schreiben.
Ja, spannend. Also ist es denn wirklich so, dass der Wechsel vom Cloud zwischen den Cloud-Anbietern wirklich nichts kostet? Also ich meine, es kostet ja doch so organisatorisch Zeit und Aufwand, aber gab es denn überhaupt jemals Wechselkosten? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals Wechselkosten gab.
Doch, genau. Also es gibt, beziehungsweise gab, also es gibt es noch ein bisschen, aber es gibt natürlich die Kosten, wenn ich als Firma oder als Team irgendwo wegmigrieren möchte, natürlich die Kosten, die entstehen, wenn ich meine Software anpasse. Mhm. Aber es gab bei AWS zum Beispiel, wenn man sehr, sehr viele Daten auf S3 zum Beispiel liegen hatte, gab es sogenannte Egress-Costs. Das heißt, wenn ich meine ganzen Daten aus AWS in ein anderes System überführen möchte, muss ich dafür bezahlen, wenn ich meine Daten rausmigrieren möchte. Das waren wirklich Kosten, die, wenn man super viele Daten hatte, weil man zum Beispiel sehr viele Medien hat, Videos oder Audiodateien, dann waren diese Kosten schon ziemlich hoch.
Im S3-Fall sind das spezielle Egress-Kosten gewesen in Form von du möchtest wegmigrieren, das sind die Kosten oder sind das die normalen Datenabrufkosten, die auch S3 sonst hatte?
Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich glaube, sie waren noch höher, aber selbst wenn es einfach die normalen Kosten sind, wenn man sehr viele Daten hat und muss die alle rausmigrieren, dann entstehen auf jeden Fall super viele Kosten.
Okay.
Das ist aber nur ein Teil vom EU Data Act. Also der regelt relativ viel und das ist ein Teil, der für uns natürlich sehr interessant ist, wenn man viel Infrastruktur betreibt. Er regelt aber noch andere Dinge. Es geht im Allgemeinen darum, dass Daten, die Personen erzeugen, dass die für diese Person auch irgendwie zugänglich sein müssen. Da gehören, also für uns jetzt sind jetzt halt hauptsächlich so Cloud interessant, aber nur der Vollständigkeit halber, wenn es geht auch so um viel IoT-Devices. Also sprich, wenn ich meine Heizung zu Hause, wenn das Sensordaten erzeugt, dann muss es möglich sein, diese Daten auch abzurufen. Das war bis jetzt nicht möglich. Man möchte damit verhindern, dass einzelne Firmen mehr oder weniger ein Datenmonopol aufbauen möchten und es quasi nicht mehr möglich ist, aus diesem System rauszukommen, weil es entweder gar nicht möglich ist oder viel zu teuer ist.
Mhm. Für Privatpersonen war ja schon vorher der Abruf aller Daten möglich über die EU-Datenschutzgrundverordnung, nicht wahr? Also das ist schon mal was Spezielles jetzt.
Genau, nee, man muss hier tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also es gibt einmal die Datenschutzgrundverordnung, das sind persönliche Daten. Mhm. Auf die aber hat man immer ein Recht, die zu bekommen. Das heißt, ich muss eine Firma anschreiben, möchte sagen, okay, welche Daten werden warum über mich gespeichert und muss dann da einen Abzug bekommen. Hier geht es auch tatsächlich um Daten, die gar nicht personengebunden sind. Mhm. Also klar, wenn ich jetzt auf das Heizungsbeispiel zurückkomme, könnte man vielleicht sagen, okay, die sind ein bisschen personengebunden, weil sie an meinem Haushalt hängen. Mhm. Aber es geht hier allgemein um Daten, die von irgendwelchen Sensoren erzeugt werden und die müssen nicht grundsätzlich personengebunden sein. Mhm. Von daher regelt das eine andere Art von Daten als die DSGVO. Mhm. Das Ganze, Entschuldigung. Das Ganze kann sich zum Teil auch überschneiden. Und wenn nicht ganz sicher ist, wird jetzt hier der EU Data Act greifen oder DSGVO, hat die DSGVO auf jeden Fall immer Vorrang.
Okay, du hattest gesagt, es gibt noch mehr Inhalt im EU, in der EU-Datenverordnung. Ist da noch mehr drin?
Also der Data Act, der regelt, welche Daten zugreifbar sein müssen, wie sie zugreifbar sein müssen und auch, dass sie automatisiert verarbeitbar sein müssen. Das ist hier ein bisschen anders als bei der DSGVO. Wie gesagt, eben schon bei der DSGVO kann ich beantragen, möchte sehen, welche persönlichen Daten bei mich gespeichert werden, und bekomme ich quasi so einen Snapshot, der mir zugeschickt wird in irgendeiner Art.
Aber es muss schon maschinenlesbar sein, glaube ich, war es, nicht wahr?
Also ich bin mir bei DSGVO jetzt gar nicht so sicher. Also ich habe, also wenn man von Facebook, ich glaube, bei Facebook habe ich das mal gemacht, da hat man im Prinzip einfach ein Directory, ich glaube, mit HTML-Dateien bekommen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall bei dem EU Data Act ist quasi die Vorschrift, dass es maschinenlesbar sein muss. Und wenn möglich auch automatisiert und in Echtzeit abrufbar. Das ist vielleicht nicht überall möglich, aber es steht, und das ist auch das, was so ein bisschen schwammig ist beim EU Data Act, ist, also da jetzt ganz neu ist, also der ist in Kraft getreten am 1.11.2024 und die ersten Regelungen sind jetzt seit Dezember diesen Jahres in Kraft getreten. Das heißt,
2025.
Sie hat schon aus. Bitte?
2025.
Der ist seit 2024 in Kraft und seit September 25 sind die ersten Regelungen wirklich scharf geschaltet. Das heißt, es ist jetzt, also wenn wir auf das Beispiel von AWS S3 zurückkommen, die Kosten für AWS sind jetzt, für diese Egress-Kosten sind jetzt auch schon tatsächlich ziemlich gesunken. Also zurzeit ist es noch so, die Kosten müssen so niedrig sein, wie die Kosten, die tatsächlich für AWS anfallen.
Anfallen, aber okay, sie sind auf jeden Fall sehr niedrig, also sollten niedrig sein.
Genau, sie sind jetzt sehr niedrig, aber müssen ab 2027 tatsächlich kostenlos sein. Das heißt, dann kann mir AWS tatsächlich keine Kosten mehr berechnen, wenn ich in ein anderes System ziehen möchte. Was auch tatsächlich sehr interessant ist, also wir, beziehungsweise ich auf jeden Fall, guck auf der Entwickler, aus der Entwicklerbrille drauf. Was aber auch super interessant ist, ist, da wir uns eben über Daten unterhalten haben, ab 2027 müssen auch aktuell bestehende Verträge den EU Data Act erfüllen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Vertrag, der ist aber bis 2030 festgezurrt. Das heißt, wenn ich Egress haben machen möchte, dann muss ich relativ viel bezahlen oder ich komme an die folgenden Daten nicht dran. Ist das durch den EU Data Act hinfällig, da diese Teile dann durch den EU Data Act überschrieben werden? Das heißt, für alle, die sich um die Verträge kümmern, CIOs oder je nachdem, wer das in der Firma macht. Es ist auf jeden Fall interessant, sich jetzt alte Verträge anzugucken, wenn man dann wirklich überlegt, aus einer bestimmten Public Cloud oder aus einem bestimmten Service rauszuziehen und das jetzt aufgrund von Kosten oder überhaupt, weil man den Zugriff nicht hat, verworfen hat, lohnt es sich da auch, bestehende Verträge eventuell zu überprüfen. Das kann auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt sein durch den EU Data Act.
Was bringt mir da die Überprüfung? Also was genau kann ich daraus lesen?
Naja, also es gibt häufig mal, also ich hatte das tatsächlich schon im Projekt, wir hatten super viele Daten, es ging halt in viele, viele Petabyte. Und da war einfach immer die Aussage, gut, wir können überhaupt nicht von S3 weg, weil die Kosten so dermaßen hoch sind. Und wenn das die Argumentationslinie bis jetzt war, dann lohnt es sich halt, also gut, ja, das weiß man, da muss man nicht in den Vertrag gucken, okay, fair enough. Aber es lohnt sich halt, alte Argumentationsmuster zu überprüfen, wenn es sich tatsächlich A, um die hohen Kosten handelt von Egress oder wenn man B, eventuell an Daten gar nicht rankommt, die jetzt durch den EU oder wegen des EU Data Act zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das Datum steht fest, also es passiert halt im September 2027. Das heißt, ich muss dann auch nicht bis zum 30. August warten, sondern ich kann da jetzt schon vielleicht anfangen zu gucken, okay, ab 2027, wir haben die Daten beziehungsweise die Kosten fallen weg, dann kann ich vielleicht jetzt schon anfangen zu planen. Also es kann durchaus interessant sein.
Und vor allem auch die Verträge zu ändern, wenn sie nicht mehr konform sind nach der EU.
Genau, ich weiß, da weiß ich jetzt, genau, das auch, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das vonstatten geht, ob einzelne Teile dann quasi in dem Vertrag hinfällig sind und einfach dem EU Data Act entsprechen müssen oder ob die dann neu ausgehandelt werden, da bin ich, also das Prozedere bin ich unsicher. Aber für alle, die vielleicht dieses Problem haben, die können sich das im Hinterkopf behalten und könnten sich da vielleicht nochmal genau erkundigen, ob das vielleicht jetzt wirklich ein interessantes Thema ist, mit dem sie sich schon beschäftigen wollen, weil 2027 ist gar nicht mehr so weit weg, das sind 1,5 Jahre.
Ja, vor allem für alle digitale Dienste, ne? Es kann schon sein, dass Unternehmen viele digitale Dienste nutzen, ne?
Ja, genau. Also es ist schon irgendwie, für manche kann das schon sehr interessant sein.
Mhm. Und was soll die EU-Datenverordnung denn damit bezwecken? Soll es wirklich darum gehen, die Monopolstellung von EU oder von US-Cloud-Anbietern zu durchbrechen? Oder was ist das Ziel hier gewesen?
Ja, genau. Du sagst ja gerade schon, also Monopolstellung. Wir haben jetzt kein Monopol gerade, was AWS oder die Public Clouds allgemein angeht. Ich würde es eher so, also mathematisch schon gar nicht, aber wenn wir, also genau, also wir haben eigentlich 3 große Public Cloud-Anbieter und alle 3 sind amerikanisch, also sprich AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. So richtig verlässliche Zahlen gibt nichts, das, was ich rausgefunden habe, was aber jetzt so halb seriös nur war, aber es werden auf jeden Fall um die 66% ungefähr sein. Das habe ich ein paar Mal gelesen. Aus persönlichen anekdotischen Erfahrungen hätte ich jetzt das sogar noch höher eingeschätzt, weil bei den meisten Kunden, wo ich bin, die nutzen AWS oder Azure.
Also die deutschsprachigen Kunden.
Genau.
Mit denen wir zu tun haben.
Deutschland hauptsächlich unterwegs, selten in Österreich. Also haben einen Anteil von ungefähr 2/3, würde ich sagen. Also wir haben da so ein Oligopol.
Und was ist mit dem anderen 1/3? Was sind das so für Cloud-Anbieter? Sind das EU-Cloud-Anbieter oder sind das eigene Rechenzentren? Wie sieht es da aus?
Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Ich hätte gerne so eine Statistik gehabt, das Ganze aufgeschlüsselt. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht feststellbar. Es gibt natürlich europäische Anbieter, die Franzosen, die haben Scaleway und OVH Cloud. In Deutschland gibt's IONOS, dann gibt's die Schwarz IT, also von Lille, die haben eine relativ große Cloud und die Open Telekom Cloud. Wie groß da die Anteile sind, weiß ich aber tatsächlich nicht. Genau, und der EU Data Act, der versucht jetzt, also AWS ist ein super System. Wer schon mal mit AWS gearbeitet hat, relativ viel Infrastructure as a Service. Und man wird so nach und nach immer tiefer reingezogen. Das heißt, es gibt proprietäre Services, die ich dann nach und nach benutzen möchte. Und häufig gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo die AWS-Rechnung relativ hoch wird. Ich habe das auch schon in eigenen Projekten gesehen. Man macht so ein Proof of Concept, dann ist das alles super günstig. Und dann geht man in Produktion und ziemlich schnell ist die Rechnung dann 5-stellig.
Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass die Public Cloud auf jeden Fall teurer ist als ein eigenes Rechenzentrum, zumindest im Betrieb, nur der Betrieb an sich, oder?
Ja, ist immer relativ schwer, ne? Also Public Cloud ist erstmal schön, wenn man relativ einfach anfangen kann. Man muss sich keine eigenen Maschinen kaufen und man hat natürlich die ganzen Leute, die man braucht, um so ein Rechenzentrum am Laufen zu halten, das hat man externalisiert. Das heißt, man bezahlt das einfach mit ab. Ich brauche die Leute zum Teil nicht einzustellen, außer DevOps-Leute, die das Ganze aufsetzen. Von daher ist es relativ schwer. Und das macht es auch attraktiv, mit AWS oder Azure oder Google anzufangen, weil ich mit relativ wenig Vorab-Investitionen kann ich vorausgesetzt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, aber ich kann erstmal ein System aufsetzen. Dann schaufel ich meine ganzen Daten ins S3 rein und irgendwann nach 2 Jahren, wenn man den Luxus hat, dass es gut läuft, ist die S3-Rechnung auf einmal sehr hoch. Und dass man dann dort gefangen ist an der AWS und dann einfach nicht in an andere Systeme umziehen kann ohne extreme Kosten, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die der EU Data Act auch ändern möchte, dass man da raus kann.
Und wie realistisch ist das, dass jetzt Unternehmen sagen, oh wow, jetzt gibt's den EU Data Act und jetzt können wir endlich wechseln? Wie realistisch ist das, dass sie sich sozusagen das jetzt als Startschuss nehmen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich bin auch super gespannt. Also ich glaube halt nicht, dass sich von heute auf morgen irgendwas ändern wird, natürlich. Also es werden jetzt nicht viele Firmen anfangen, auf einmal das komplette System umzubauen, weil sie die Daten jetzt sehr günstig in 2 Jahren dann quasi kostenlos aus AWS oder Azure oder Google rausbekommen. Es kann aber, man kann das aber, wenn man jetzt neue Projekte hat, kann man von vornherein das mit einplanen, dass man vielleicht sagt, okay, wir fangen mit AWS an, aber unsere Langzeitstrategie ist ab einer bestimmten Größe, wenn wir es schaffen, diese bestimmte Größe zu erreichen, dann wollen wir vielleicht dann wirklich auf andere Systeme umstellen. Statt S3 gibt es zum Beispiel von Cloudflare R2, also war bei einem abgezogen, von dem S, eins abgezogen, sind wir bei R, von drei sind wir auf zwei. Die sind auf jeden Fall sehr viel günstiger als AWS. Und es gibt auch viele EU-Anbieter, also die meisten Anbieter in der EU sind auch um einiges günstiger als AWS, haben natürlich auch nicht den Funktionsumfang. Aber ich könnte mir schon vorstellen, also ich würde es zumindest so machen, wenn ich jetzt ein Produkt neu anfange, dann würde ich das von Anfang an mit einplanen, dass diese Möglichkeit besteht und auch in Entscheidungen vielleicht festhalten, dass man sagt, wir gehen mit AWS, das ist am Anfang relativ teuer. Also beziehungsweise am Anfang erstmal billig, um zu starten, aber so absolut gesehen ist AWS schon teurer als viele Services, die da sind. Mhm. Aber dass man sagt, langfristig erwägen wir auch den Umzug in ein Alternativangebot.
Also das kann die Entscheidung ein wenig erleichtern, das, so eine Strategie zu fahren. Allerdings gehört ja viel mehr dazu, den Wechsel zu begünstigen, als nur der Datentransfer ist irgendwie günstiger. Also allein Architekturentscheidungen, dass ich proprietäre Services nicht nutze, die es halt potenziell bei der C-Plattform halt nicht gibt. Also ich glaube, das wäre Augenwischerei, jetzt zu sagen, so jetzt gibt es kein Vendor-Login mehr. Das ist Quatsch, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, ja. Aber ich hoffe, was passieren wird, und ich glaube, es hat auch schon so ein bisschen angefangen in den letzten Jahren ohne den EU Data Act. Aber ich habe vor 10 Jahren war so eine Entwicklung, die fühlt sich fast an wie Microsoft in den 90er Jahren. Da haben einfach alle Microsoft gemacht, das hat niemand in Frage gestellt. Mhm. Und vor 10 Jahren habe ich bei vielen Kunden das Gleiche gesehen, dass sie sagen, wir gehen zu AWS, nutzen auch alles, was proprietär ist und sind uns des Logins bewusst. Wir machen das ganz bewusst so, weil wir AWS möglichst effizient nutzen wollen.
Ja.
Da sehe ich jetzt zum Teil auch schon so ein bisschen eine andere Strategie bei einigen Unternehmen, und ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht auch zunimmt, dass man eben halt nicht DynamoDB nutzt, sondern vielleicht ein Produkt nimmt, was überall verfügbar ist. Dass man nicht SQS nimmt, sondern eine andere Queuing-Lösung. Ich bin jetzt immer sehr AWS-spezifisch, weil ich mit AWS am besten auskenne. Ich kenne die Äquivalente in Azure und Google jetzt nicht so. Aber dass man weg von den Produkten kommt, die man nutzen will, sondern hin wieder zu Architekturentscheidungen kommt. Also wir wollen eine Queuing-Lösung haben, nicht wir wollen ein Produkt XY von dem Anbieter nutzen.
Ja, das finde ich sehr gut. Die typischen Solution-Architects waren ja oftmals in meinem Kopf nur diejenigen, die beispielsweise AWS zertifiziert sind. Und die haben wirklich nur mit Produktnamen um sich geschmissen und nicht wirklich mit Architekturprinzipien oder Konzepten. Das hat mich schon immer gestört, ja.
Also ja, das darf man auch nicht vergessen. Das haben auch tatsächlich einige. Also ich war auch wirklich mal beim Kunden, da haben wir Kubernetes eingeführt, und der war dann beim, wie heißt das, AWS Summit, und hat dann auch gesagt, ja, und der hat gesagt, dass das Kubernetes gar nichts taugen würde, dass das ECS von Amazon halt viel besser wäre, wo ich dachte, ja, okay, also das ist ein Solution-Architekt, aber ein Solution-Architekt ist halt auch immer ein Verkäufer, weil die natürlich ihr eigenes Zeug verkaufen wollen.
Ja. Welche Architekturprinzipien könnten denn helfen, möglichst anbieterunabhängig zu sein? Also welche Architekturprinzipien sollte ich mir bewusst sein und vielleicht implementieren, um möglichst gut wechseln zu können? Mir fallen so technische Dinge ein, wie auf Containerisierung gehen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise AWS Lambda nutzen möchte, weil ich gerade bei AWS bin, dann eher die Container-Variante nutzen. Das bedeutet wirklich Container liefern und Lambda sozusagen übergeben. Denn auch andere Functions-as-a-Service-Lösungen können mit Containern umgehen, und das kann ich auf jeder Plattform sozusagen laufen lassen. Und ich muss dann vielleicht nicht auf eine Functions-as-a-Service-Lösung gehen, sondern ich kann halt auch in einem Kubernetes-Cluster dann diese Container laufen lassen. Also da bin ich sehr flexibel, wenn ich meine Lieferartefakte wirklich beispielsweise in Containern ausliefer. Sowas
mache ich. Genau, ja. Also ich glaube, Container sind auch heute schon Standard, ne? Also wenn jetzt Functions-as-a-Service...
Ja, da
das ist schwer, ne? Also die haben natürlich auch ihren Platz, weil man diese ganze Infrastruktur, also wenn ich jetzt auf Container in Kubernetes gehe, habe ich natürlich schon eine Grundinfrastruktur, die immer läuft. Functional as a Service ist das halt ein bisschen anders. Aber ja, eine Exit Readiness zu haben, also mit Exit Readiness meine ich zum Beispiel, wenn man bei Banken und bei Versicherungen ist, ist das tatsächlich von der BaFin oder von der EZB auch verlangt, dass Banken und Versicherungen müssen immer einen sogenannten Exit-Plan haben. Mhm. Also sprich, die müssen darauf vorbereitet sein, wenn ich jetzt als Bank komplett auf AWS bin, muss ich dokumentieren, was jetzt passiert, wenn AWS aus Grund Dollar XYZ nicht mehr da ist oder mich nicht mehr bedienen möchte, wie ich rauskomme da, wie ich in eine eigene Cloud komme, wie ich in eine Public Cloud komme. Von daher wäre sowas wie eine DynamoDB entweder gar nicht möglich für Banken oder Versicherungen, oder die müssen ganz genau dokumentieren, wenn wir das nicht mehr nutzen können, nutzen wir etwas anderes, und dann brauche ich meistens wahrscheinlich schon so eine Art Translation Layer dazwischen, was wahrscheinlich dann auch eine gute Idee ist, damit ich darauf vorbereitet bin.
Steht da drin auch, wie schnell man wechselfähig sein muss? Weil das kann ja auch, also wenn ich jetzt ein Jahr dafür Zeit habe, sind das ja dann andere Lösungen, die ich dann betrachten kann, als wenn ich innerhalb von, sagen wir mal, 2 oder 3 Wochen wechselfähig sein muss.
Meinst du jetzt bei BaFin und EZB? Das weiß ich tatsächlich nicht, wie da die Zeiten, also ich glaube ja, die stehen drin, aber das weiß ich gerade gar nicht, wie die Zeiten da sind. Mhm. Aber nicht einen Monat oder so, das wäre komplett unrealistisch bei einer Versicherung. Ja.
Wir hatten auch noch über europäische Anbieter gesprochen. Kannst du mal so aus dem Nähkästchen plaudern, welche europäischen Anbieter sind gut genug, um beispielsweise von AWS drauf zu wechseln? Also hast du da schon Dinge angeschaut und schon Erfahrungen gesammelt?
Ich habe mir schon ein paar angeguckt, aber es war tatsächlich eher so Proof of Concept mäßig, weil von den Kunden, wo ich bis jetzt war, da war tatsächlich entweder eine der drei großen Public Clouds, der amerikanischen Public Clouds, oder On-Premises. Es gibt aber tatsächlich einige Anbieter, die sehen schon sehr vielversprechend aus. Die bauen aber alle auf den gleichen Stack, auf OpenStack auf, was natürlich auch ein Vorteil sein kann, weil da ist dann natürlich das ganze Setup erstmal relativ ähnlich. Da fallen mir bei den Franzosen sind das Scaleway und OVH Cloud. OVH Cloud kennen wir vielleicht vom Hören sogar her. Die hatten vor ein paar Jahren auch mal einen großen Ausfall. Das ist jetzt vielleicht die beste Werbung. Ich glaube, die sind aber tatsächlich relativ groß. Die haben in Frankreich auch tatsächlich, glaube ich, einen ziemlich großen Anteil. Mhm. In Deutschland ist die Open Telekom Cloud. Da habe ich mal mit rumgespielt. Da finde ich zumindest ein Account erstellen und so ist ein bisschen hakelig. Ist jetzt nicht so straightforward wie bei AWS und Azure. Dann gibt's IONOS, also quasi 1&1 ist das, glaube ich, und die Schwarz-IT Cloud, StackIt heißt die, von der Lidl-IT. Und ich glaube, die haben tatsächlich auch relativ Großes vor. Hetzner ist natürlich bekannt, aber Hetzner ist im Wesentlichen nur Infrastructure as a Service. Das heißt, da kann ich relativ einfach virtuelle Maschinen hochfahren. Ich glaube, Datenbanken haben die auch. Also, aber meines Wissens bieten die nicht so viel Services an, wie die anderen, die ich gerade genannt habe. Also sprich, was die anderen machen, ist Infrastructure as a Service. Normalerweise auch Database as a Service. Das heißt, ich kann mir meine Postgres dort klicken und muss mir um Backup und so weiter nicht die großen Sorgen machen, sondern kann das anklicken oder einfach konfigurieren. Es werden automatische Backups gemacht. Meines Wissens ist das bei Hetzner so nicht möglich. Und die haben alle Object Storage, also sprich, ist S3-Äquivalent. Die bringen relativ viel mit. Und die meisten haben auch ein Kubernetes-Angebot. Und wenn ich mich auf Kubernetes verlasse, habe ich eh schon eine relativ gute Exit-Strategie. Kubernetes in Verbindung mit Datenbank-Services ist natürlich relativ ähnlich bei vielen, ne?
Was meinst du mit ähnlich bei vielen? Also man braucht nur Kubernetes und einen Datenbank-Service und dann hat man schon alles, so alle Use Cases abgefrühstückt, oder was meinst du damit?
Also ja, genau, ähnlich bei, das hört sich jetzt gerade ein bisschen komisch an, das stimmt. Aber das Ding ist, dieses OpenStack, das beinhaltet quasi relativ viel schon mal. Also wie ich eine virtuelle Maschine hochfahre, wie die ein Volume, also Plattenplatz bekommen kann, wie Netzwerk funktioniert, wie virtuelle Netzwerke funktionieren, wie also Public Cloud, Private Clouds innerhalb der virtuellen Netzwerke funktionieren, VPN, Datenbanken. Das haben die, das ist alles in diesem OpenStack-System drin, was Open Source ist, was quasi alle in Europa nutzen. Aber Kubernetes gehört dazu nicht. Das heißt, die haben alle die gleiche Basis, aber dieser Kubernetes-Teil, der wird von jeder Firma quasi selbst implantiert. Mhm. Von daher unterscheidet sich bei den Kubernetes, unterscheiden sich alle geringfügig. Aber der Kubernetes an sich greift dann wieder auf eine Infrastruktur zu, die relativ ähnlich zwischen allen Anbietern wieder ist, weil die auf derselben Basis OpenStack aufsetzt.
Mhm. Der EU Data Act hat ja nicht nur Implikationen für die Konsumierenden von den Cloud-Diensten oder hier diesen digitalen Diensten, sondern halt auch für die Anbieter. Auch europäische Anbieter müssen sich natürlich dessen beugen und genauso die Daten zur Verfügung stellen. Was müssen denn jetzt die Anbieter konkret tun? Und zu wann vor allem? Also wann müssen sie auf jeden Fall alles implementiert haben?
Ja, genau, guter Hinweis. Also wir freuen uns jetzt, dass wir unabhängig von den großen bösen Amerikanern werden. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Firma bin, die Daten sammelt, also ich komme jetzt mal wieder auf den Heizungsanbieter zurück. Also wir haben bei uns so Thermostate an den Heizungen in unserem Mehrfamilienhaus. Der wird einmal im Jahr abgerechnet und das wird von einer Firma gemacht, die die ganzen Sensoren liest. Und die müssen diese Daten, diese lesen, dann auch so bereitstellen, dass man die automatisiert abrufen könnte. Das heißt, bei aller Freude, wenn ich eine Firma bin, die solche Daten sammelt, muss ich auch diese Daten demnächst zur Verfügung stellen. Beziehungsweise wenn ich jetzt ein neues Produkt baue, ist es ab jetzt, also ab September diesen Jahres. Wenn ich ein existierendes Produkt habe, ist das, muss das ab spätestens 2027 muss diese Daten kostenlos zur Verfügung stellen und ab September 2026 muss ich das überhaupt zur Verfügung stellen können. Mhm. Und nochmal ganz kurz, du hast ja eben EU gesagt, das ist auch interessant, genauso wie die DSGVO gilt das nicht nur für europäische Unternehmen und auch nicht nur für Europäer, die in Europa wohnen, sondern alle für alle Firmen, die ihre Dienste auch in Europa anbieten. Das heißt, das wie die DSGVO auch, hat das auch internationale Auswirkungen. Und die Strafen sind auch tatsächlich deftig. Das können halt bis zu 4% vom Jahresumsatz des vergangenen Jahres sein. Und das ist additiv zu der DSGVO. Das heißt, ich glaube, da sind es auch 4%. Wenn sich das aufaddiert, dann 8% vom Jahresumsatz ist auf jeden Fall eine Strafe, wo man sich dann als Firma vielleicht überlegt, okay, wir sollten das vielleicht doch machen.
Glaubst du, dass Unternehmen, die digitale Dienste anbieten, sich dessen bewusst sind, dass sie hier etwas tun müssen? Also wie bekommen sie mit, dass sie eigentlich darunter fallen?
Ja, das kann ich auch gar nicht einschätzen. Ich habe tatsächlich bis wir dieses Tech-Briefing gemacht haben, das war im Juli, August. Ich hatte schon mal was von den EU Data Act gehört oder von der Datenverordnung. Aber es war mir tatsächlich auch nicht so präsent. Also ich denke aber, es ist wahrscheinlich wie bei der DSGVO. Also alle versuchen es erstmal wegzuignorieren oder beziehungsweise vielleicht weiß man es auch tatsächlich gar nicht. Aber ja, ich denke, Artikel werden immer mehr darüber kommen und wenn die ersten Strafen sich annähern oder anbahnen oder dann ich glaube, das wird schon vielen bewusst werden. Aber wahrscheinlich wird es auch viele Last-Minute-Implementierungen geben müssen. Irgendwie habe ich festgestellt, das passiert einfach häufig so, dass man das versucht wegzuignorieren und dann kurz vorher bricht große Panik aus, vielleicht gibt es auch nochmal eine Verlängerung oder eine andere Transition-Period, aber man muss sagen, die Daten stehen in der Verordnung alle schon drin, also die sind auf jeden Fall schon fix drin, das ist dann nicht einfach so, dass man das mal macht. Aber es ist auch alles ein bisschen schwammig, ne? Also das, was... da sind viele Begriffe, die auch erstmal definiert werden müssen. Das heißt, zum Beispiel geht es um Rohdaten, aber es ist gar nicht definiert, was sind überhaupt Rohdaten. Dann gibt es so Sachen, es muss in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, wenn es technisch zumutbar ist. Ja, und es gibt relativ viele von diesen Begriffen. Das haben wir, glaube ich, in der EU schon öfter gesehen, die erst dann nachgeschärft werden müssen und wahrscheinlich probieren erstmal so viele Leute erstmal mit so wenig wie möglich voranzukommen und vielleicht auch das so schwer wie möglich zu machen, meine Daten rauszubekommen, weil natürlich viele auch als Wettbewerbsvorteil sehen, wenn sie die Kunden in ihrem System einsperren können.
Ich finde das sehr spannend. Vor allem gibt es vielleicht auch in dem EU Data Act, also müsste es ja geben, eine Zeitangabe, bis wann die Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Also in der EU-Datenschutzgrundverordnung ist es ja so, dass es da auch Fristen gibt, 30 Tage, 60 Tage, je nachdem, welche Art von Daten müssen halt zur Verfügung gestellt werden. Wie sieht es da mit den Fristen aus? Müssen das wirklich APIs sein, sodass man nahezu in Echtzeit Daten abrufen kann? Oder?
Ja, also bei diesen Dingen ist tatsächlich auch wieder zumutbar. Also es ja, Echtzeit-API, wenn es technisch zumutbar ist. Und es wird bestimmt auch tatsächlich Sachen geben, wo das vielleicht tatsächlich auch gar nicht möglich ist. Das weiß ich nicht so genau. Aber es geht hier tatsächlich auch um Rohdaten. Man kann jetzt nicht, wenn jetzt intern die Daten super aufbereitet werden, aggregiert werden, das muss nicht zur Verfügung gestellt werden. Es geht hier um die Rohdaten, die gesammelt werden. Aber es gibt irgendwie, ich glaube, es gibt 2 Monate Notice. Aber da weiß ich auch nicht so genau, was damit gemeint wird. Also wenn ich das richtig interpretiert habe, muss man innerhalb von 4 Monaten müssen diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Da bin ich jetzt nicht 100% sicher. Vielleicht kann man das nochmal verlinken. Aber meiner Meinung nach gibt es so eine Notice Period. Dann gibt es noch so 30 Kalendertage. Das nennt sich Transition. Und dann gibt es eine Retrieval Period von noch 30 Tagen. Mhm. Und das rechne ich jetzt mal zu 4 Monaten zusammen. Da bin ich jetzt gar nicht 100% sicher. Das können wir dann aber nochmal verlinken.
Ja, allein ja die Zeit, bis große Datenmengen irgendwie zur Verfügung gestellt werden können. So allein technisch ist das ja auch ziemlich aufwendig, ne? Also
genau.
Je nachdem, wie groß die Datenmenge ist, ne? Also braucht man ja auch eine gewisse Zeit. Ich weiß noch, in einem Unternehmen ging es auch um große Datenmengen, die halt von einer Festplatte zur anderen Festplatte transferiert werden müssten. Und wir haben es nicht übers Internet gemacht, sondern über einen Boten, weil das viel schneller ging, Blu-rays über einen Boten zu verschicken, als das irgendwie übers Internet zu transferieren.
Ja. Genau, ja, also das ist technisch auch nicht trivial. Und da muss man sich als Firma überlegen, macht man jetzt wirklich so eine Lösung, man klatscht das irgendwie dahin oder nutzt man das auch wirklich als Möglichkeit, so ein internes einfach Datenprodukt zu bauen, dass ich das auch wirklich intern nutzen kann, dass ich da eine API habe, mit der ich Daten abholen kann, weil intern muss man mit den Daten ja auch arbeiten und dann einfach nach außen hin eine spezialisierte API mache, wo Kunden ihre eigenen Daten dann abrufen können. Also vielleicht kann ich das auch wirklich, wenn ich ein Unternehmen bin, was die Daten zur Verfügung stellen muss, als Chance sehen, da ein gutes Datenprodukt machen, wie man das heutzutage macht mit Data Mesh oder so. Dann hat man da auch gleichzeitig noch einen Gewinn dazu, den man, also wahrscheinlich hätte man es sonst vielleicht nicht gerade gemacht, wäre vielleicht nicht so hoch auf der Prioritätenliste, aber da man es jetzt eh machen muss, kann man das vielleicht auch als Chance sehen, dass man da mal ordentlich aufräumt und intern gute Datenprodukte einfach baut, wie man das heutzutage, wie das heutzutage schon viele machen.
Mhm. Das klingt gut und wir werden auch einen Podcast dazu haben, den verlinken wir dann auch in den Shownotes. Ach, cool. Genau, da geht es auch um Dateninventare, also wie Daten in Unternehmen richtig katalogisiert und sichtbar gemacht werden, Datenflüsse sichtbar gemacht werden, um genau das, was du sagst, aufzubauen, Datenprodukte aufzubauen.
Ja, genau, das meinte ich halt. Also das kann man dann wirklich auch als Chance sehen. Ne? Also vielleicht eine Ausgabe, die man sich hätte lieber gespart, aber man hat dann, wenn man es gut plant, hat man ein internes Datenprodukt oder Dateninventar, was du gerade gesagt hast, dass man auch zum eigenen Vorteil nutzen kann, ja.
Ja, vielen Dank, Daniel, dass ich mit dir sprechen durfte. Das hat dann doch mehr Implikationen, als man vorher dachte. Ne? Vorher dachte man, okay, dieser EU Data Act hat ja nicht so wirklich viel Inhalt, aber am Ende hört es sich dann doch viel weitreichender an, als man vorher glaubte. Vielen Dank.
Okay, ciao.
Tschüss.